das Leben müssen wir vorwärtsgewandt leben, aber rückwärtsgewandt verstehen wir das.
Extrem ist, komplett alleine 600 Kilometer durch die Wüste Gobi zu laufen.
Der Weg, den so gut und aufrichtig und ehrlich zu gehen, wie nur irgendwie möglich, das ist das Glück, nicht das Ziel erreichen.
Willkommen im Manfred-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Manfred Josef El Noumani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Ausgabe meines nächsten Podcasts. Ihr kennt den Mann. Extremläufer aus Leidenschaft, nahm bereits an mehr als 140 Marathon- und Ultramarathons teil und stellt sich den extremsten Herausforderungen überall auf der Welt. Der Mann hat jetzt sein 10. Buch geschrieben, Ich kann, ich will. Und ich rede mit ihm darüber, warum dieses Buch Sinn macht für Menschen wie dich und mich. Herzlich willkommen, Norman Bücher. Hallo Norman.
Hallo Farid.
Wie ist es dir in deinem Zuhause?
Ach, es ist wunderbar, dass wir es schaffen, dieses Mal live und in Farbe und direkt und hier so nebeneinander zu sein, zu sitzen und ja, gemeinsam diese Folge aufzunehmen.
Ich habe mich ja wie immer gut vorbereitet und habe für mich entschlossen, dass wir mit den Kapiteln auch so eine kleine Reise machen. Und ich würde gerne, dass wir anfangen im ersten Kapitel. Und es geht ja erstmal darum, warum macht ein Buch von einem Extremsportler, und davon gibt es ja nicht so viele in diesem Land, Sinn für Menschen wie dich und mich? Was ist die Nähe zwischen dem, was du der Welt zu sagen hast, und deinem Sport? Wie matcht das? Man könnte ja auch sagen, ey, ich schalte sofort ab, der Podcast ist kacke, bin sowieso kein Extremsportler.
Nein, nein, ich möchte den oder deinen Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, erstmal dran zu bleiben, denn es lohnt sich, weil es ist ja kein Laufbuch und ich möchte ja die Leute nicht zum Laufen motivieren, sondern ich sage, hey, es gibt so viele Parallelen zwischen dem Sport, so wie ich ihn betreibe, dem Extremsport und dem normalen Leben, dem Alltagsleben, dem Berufsleben. Und genau diese Parallelen, diese Brücke, die schlage ich ja im Buch. Und die zentrale oder eine der zentralen Fragen ist ja, was können auch Nicht-Sportler von meinem Buch für sich, fürs eigene Leben mitnehmen? Und was sind diese Benefits?
Für die, die dich noch nicht so kennen oder die alte Folge 43, kann ich euch nur empfehlen, mit Norman noch nicht gehört haben. Gib uns mal kurz Einblick, was heißt ein Extremsportler? Kannst du uns mal ein paar Sachen aufzählen? Also hämmer doch mal kurz die Kacke raus, was du schon, damit die Leute wissen, ah, oh, das ist Extremsportler.
Das ist extrem. Ja, das ist immer dehnbar. Also um jetzt mal die Kacke rauszuhauen. Extrem ist, komplett alleine 600 Kilometer durch die Wüste Gobi zu laufen, mit so einem Bollerwagen, wo ich mein ganzes Equipment hinter mir hergezogen habe. Extrem war es auch, 2 Wochen jeden Tag 2 Marathons durchs australische Outback zu laufen. Extrem war es auch, 1 Woche lang zumindest einen kleinen Teil durch den Amazonas-Regenwald zu rennen, Jungle-Marathon Brasilien. Extrem war es sicherlich auch, 2 Wochen mit einem kleinen Team durch die Atacama-Wüste in Chile zu laufen. Die trockenste, die höchstgelegene Wüste der Erde. Extrem war es Stück weit auch natürlich einmal bis heute mein längster Lauf von Berlin nach Istanbul per Pedis zu laufen, so 2.500 Kilometer. Also ich könnte jetzt noch so weitermachen, aber jetzt habe ich einfach mal ein paar Zahlen rausgehauen. Ich sage gleichzeitig, extrem ist für mich ein unglaublich dehnbarer Begriff. Manch einer sagt vielleicht, wow, kann ich mir gar nicht vorstellen. Extrem ist vielleicht schon einmal ums Stadion zu laufen oder ja, einmal von der Couch zum Kühlschrank zu gehen. Es ist ja so ein breiter Begriff, oder?
Ja, ist es. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, weil die Beschäftigung mit deinem Buch wird ja dann umso pikanter, wenn man sagt, wow, die Welt, die du da betrittst mit den Wahnsinnswüsten und am Stück und wir kommen ja nachher noch zu der Umrundung des Mont Blancs und wie viel Stunde gelaufen, ein bisschen ultra. Das ist ja so weit von meiner Farid-Welt entfernt und auch von dem meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man erstmal sagen könnte, okay, das Buch lege ich erstmal zur Seite, das bringt überhaupt nichts. Und was mir aber selber so ging beim Lesen und diesem Ich kann, ich will, behaupte ich, ist das Buch null unterschiedlich zu allen meinen anderen Managementbüchern oder auch spirituellen Büchern, die sagen, mit unserem Willen formen wir unsere Leistungsfähigkeit. Und das fand ich so spannend, daran anzudocken, weil ich finde, wir kommen ja noch auf viele Tipps von dir, ich finde die total übertragbar in meine 0815-Welt. Und meine sportliche Welt ist, wenn ich es schaffe, 1,5 Stunden mit meinem Sohn Badminton zu spielen, einmal die Woche, und fertig ist. Und meine Waldläufe sind so um die 4 Kilometer und da ächzt aber schon das Knie. Und dennoch behaupte ich, dieses Buch, wenn es dir also so geht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, macht das Buch dennoch für dich Sinn, weil es nicht darum geht, Extremsportler zu werden, sondern es geht darum, was kann ich lernen, ich Normalo, von einem Extremsportler wie dir, um das in meine Welt zu integrieren. Und das finde ich total spannend. Und da gibt es ja unglaublich viele Punkte, auf die gehen wir auch ein. Aber ich würde gerne mit dem Ultra Trail Mont Blanc beginnen, weil mich der hat mich einfach total gefesselt, wo ich sage, das ist ja so geil. Kannst du vielleicht noch mal kurz was zu dem Rennen sagen, bevor wir ins Detail gehen?
Also für mich bis heute ein krasses Rennen, eine gleichzeitig sehr, sehr eindrucksvolle Erfahrung. Ich habe den ja vor vielen Jahren gleich dreimal in Folge gemacht. Also du läufst im Endeffekt den normalen Wanderweg, den du in, ich glaube, 13, 14 Tagen immer etappenweise umwandern, umlaufen kannst. Geht es bei diesem Trailrun darum, innerhalb von 46 Stunden, also nonstop im Wesentlichen 2 Tage, 2 Nächte am Stück, diesen Weg knapp 170 Kilometer mit knapp 10.000 Höhenmetern am Stück zu laufen. Knackig deswegen, nicht nur bei Tag, sondern auch komplett durch Nacht, teilweise durch 2 Nächte im Non-Stop-Modus. Das heißt, du hast die Müdigkeit, du hast dieses krasse Höhenprofil, 10 Bergpässe, es geht rauf, es geht runter, du hast teilweise die Kälte, du hast Schnee, also ganz viele unterschiedliche Facetten. Und was ich persönlich spannend fand und immer noch finde, ist, du lernst auf dieser Reise sehr viel fürs eigene Leben. Wenn du zum Beispiel, du hast gesagt, in Tälern bist, dass du sehr viel mit dem Kopf dir selbst erarbeiten und gestalten kannst. Du bist in einem Tiefpunkt, Kilometer 122, ich weiß noch, und du denkst, wow, es geht körperlich, rein physisch nicht mehr weiter. Und gleichzeitig sagt der Kopf etwas anderes. Und genau deswegen bin ich weitergelaufen und genau deswegen bin ich ein paar Stunden später ins Ziel gelaufen.
Weil du sagst, dass der Wille uns manchmal über die Situation tragen muss, wo alle anderen körperlichen Signale so sind, eigentlich will ich nicht mehr. Und dann kommen mir die Zweifel auf. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe mich an meine Projektarbeit so erinnert. Du schreibst, mein Fokus richtet sich immer nur auf den jeweils nächsten Schritt, auf jeden einzelnen Felsen, den ich passiere. Ich bin nur im Hier und Jetzt. Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache ja sehr viele Change-Projekte, die gehen über 1-2 Jahre. Und manchmal habe ich das Gefühl, boah, das wird alles nichts. Also wenn ich gucken will, wo will ich hin und wo stehe ich jetzt, kommt mir das unendlich vor. Dann ist eigentlich eine gute Idee, aufzugeben. So könnte man meinen. Und dann denke ich mir, okay, aber konzentriere dich nur auf den nächsten Workshop. Versuch im nächsten Workshop schon mal eine kleine Öffnung im Management zu erzielen. Versuch die mitzunehmen, dass sie ihre Leute auf die Reise mitnehmen können. Und ich finde, das ist für mich eine totale Übertragbarkeit. Und egal, ob ich einen Marathon laufen will, ob ich 20 Kilo abnehmen will, ob ich mir einen neuen Job suche, die Reise beginnt immer mit dem nächsten Schritt. Und wir Menschen können es uns super versauen, wenn wir immer nur das Endziel sehen und die Distanz dazwischen. Und als ich das gelesen habe, da warst du noch relativ am Anfang, da waren noch, glaube ich, 120 Kilometer zu laufen, also dass dieser Teil kommt, nicht zu sagen, okay, es sind noch 120 Kilometer, die bringen einen selbst in die Scheitergefahr, sondern was für mich der nächste Workshop ist, ist für dich erstmal nur die nächste Etappe. Und so habe ich das verstanden. Du teilst dir salamischeibenmäßig immer das in Teilstücke auf. Ist das richtig?
Genau, genau. Und wie du sagst, Farid, ich denke, das kann jeder hier, jede fürs eigene Leben übertragen, mitnehmen. Eben nicht diesen weiten, langen Weg, der noch vor dir liegt. Es wird ja ganz oft oder manch einer appelliert ja immer hier groß denken, weit denken, große Ziele. sage ich, das ist nicht verkehrt. Gleichzeitig brauchst du aber auch eine kurzfristige Perspektive. Und diese kurzfristige Perspektive bekommst du meines Erachtens, indem du auf kleine Schritte achtest. Kleine Schritte wahrnimmst, kleine Schritte wertschätzt und dich auf diese kleinen, wie du sagst, Salami-Stückchen aus dieser großen Wurst, die Teilstücke, Scheibchen abschneidest und die in deinen Fokus rückst. Und das finde ich immer sehr spannend. Ich denke, vielleicht hat es der ein oder andere, der jetzt zuhört, schon mal erlebt, was es nicht nur gedanklich, was es dann mit deinem gesamten Wesen, deinem Körper macht, das Denken beeinflusst deine Emotionen umgekehrt. Wenn du sagst, wow, ich habe alles andere ausgeblendet, dieses große Projekt, du hast von Change-Projekten gesprochen, ich denke, viele kennen das, und du sagst, nee, ich denke gar nicht so weit, ich denke nur an den nächsten Workshop, nur an das nächste Telefonat, nur an das nächste Gespräch, nur an meinen nächsten, bei mir sind es die Verpflegungspunkte bei langen Läufen, oder an den nächsten Gipfel und nichts anderes, alles andere ist ausgeblendet.
Und das will ich nochmal festhalten. Ich halte das auch für mein eigenes Leben für eines der Erfolgsrezepte, mir Lebensphasen in Abschnitte, so nennst du das in deinem Buch, Abschnitte einzuteilen und immer zu gucken, dass ich in dem Abschnitt, ich weiß noch, als ich mit dem ersten Kind, mein geliebter Sohn Ben, mein Leben hat sich total verändert und ich habe echt keine Ahnung gehabt, wie soll ich das denn auf die Reihe kriegen, wie soll ich denn meinen Job machen, war gerade dabei, eine Firmengründung zu haben, wie soll ich denn weiterhin eine gute Ehe führen, an mir selber arbeiten. Ich fand mich so überfordert und dann war das Gleiche. Ich versuche jetzt erstmal die ersten 4 Wochen mit dem Ben und meiner Frau Carina hinzukriegen und dann zu gucken, das ist so ein bisschen wie Bergkraxeln auf Sicht, also immer nur so ein Stückchen kraxeln und dann entscheide ich neu. Und das halte ich für genial, weil dadurch nicht das Endziel mich überfordert, sondern ich teile mir das in solche Abschnitte, Salamistücke auf, Teilstücke in deiner Welt des Laufens, die ich bewältigen kann. Und auf die Fokus, wie so immer, Fokus, Fokus, Fokus. Wenn ich mich auf die konzentriere, dann kriege ich die auch hin. Also davon bin ich einfach überzeugt. Und so, ich meine, ich muss es einfach erwähnen, weil ich bin 2 Marathons gelaufen. Ich wusste, dass ich das hier irgendwie umbringe. Liebe Ika, ich grüße dich an der Stelle. Mit dir bin ich ja meinen ersten Marathon gelaufen. Wunderschön. Und da war es für mich genauso. Es war für mich unvorstellbar, dass ich diesen Marathon jemals schaffen werde. Es waren für mich so diese schmalen Afghanen und so. Da habe ich gesagt, so einer kann einen machen. Aber ich doch nicht mit meinen damals schon 88 Kilo. Da war ich noch leichter als jetzt. Habe ich gesagt, das schaffe ich nie. Aber es war wirklich ein... Bei mir kam so die Krise ab Kilometer 28, eine große Krise, weil ich nach Köln-Nippes rausgelaufen war. Eine Scheiße, Köln-Nippes, da war kein Mensch an der Strecke. 5 Kilometer raus, 5 Kilometer rein, voll die Hölle. Total unglückliche Streckenführung. In der Zeit, wo man am meisten Support brauchte, war keine Sau da, egal. Aber es hing immer nur, versuche in Nippes anzukommen. Dann kam die Wendestrecke, versuche die Wendung mitzumachen. Versuche aus Nippes wieder nach Köln-Zentrum zu kommen. Und das hat mir geholfen. Und es gab in mir die Bereitschaft aufzugeben, aber ich habe immer gesagt, komm, mach das nächste Stück noch und entscheide dann. Und das ist total faszinierend. Dadurch behaupte ich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kannst du alles im Leben hinkriegen, erlaube dir doch immer mit dem nächsten Abschnitt erst zu entscheiden. Und so schreibst du das ja auch ganz schön. Und dann sagst du, in solchen Momenten, wo die Schwäche kommt, da entscheidet die mentale Stärke. Was heißt das denn, mentale Stärke? Und wie schulst du die? Wie bereitest du die denn als Norman Bücher vor?
Also grundsätzlich, ich denke, das kennt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin. Physisches Training, körperliches Training, Fitnessstudio so als Stichwort, ist für viele nachvollziehbar. Ja, ich kann meinen Körper trainieren, Muskel aufbauen und gleichzeitig fast genauso kann ich auch meinen Geist trainieren. Genau das ist mentale Stärke. Genau. Ein Training des Geistes. Ein Training zum Beispiel meiner Gedanken. Ich kann steuern oder lernen zu steuern, was und wie ich denken möchte. Und meine Gedanken wiederum beeinflussen meine Stimmung. Ja. Wie ich gerade bei einem langen Lauf, während einer Prüfung, während einer Präsentation, während 24 Stunden eines Tages, wie ich mich fühle oder fühlen möchte. Und das lässt sich trainieren.
Genau. Das heißt im Kern, die Zweifelgedanken, das, was mich aufgeben lässt, das, was mich klein macht, die versuche ich wegzuhalten und konzentriere mich auf das, was mich stark macht. Oder also ist das eine Selbstmanipulation? Passt es?
Es ist ein zugegebenermaßen ein schmaler Grat, so würde ich es beschreiben wollen, dass du auf einer gewissen Art und Weise, natürlich manipulativ, dich, ich habe zum Beispiel immer ich arbeite stark oder viel mit Bildern, mit Visualisierungen und habe zum Beispiel gerade bei dem Mont Blanc Run ein Bild gehabt, Wochen, Monate neben meinem Bett, beim Einschlafen, beim Aufwachen morgens, wie ich ins Ziel laufe. Also dieses Finisher-Foto. Super. Nicht erst beim Lauf, nicht erst, wenn ich ankomme, sondern schon Wochen, Monate davor. Also gewisserweise habe ich da natürlich mich oder meinen Kopf ausgetrickst, ja, gesagt, ich habe ihm suggeriert, hey, das habe ich schon geschafft, du bist doch da schon durchgelaufen. Also ich habe, und es war wirklich so, dann beim Run selbst habe ich ganz oft Déjà-vu-Erlebnisse gehabt. Das habe ich noch nie
erlebt. Was heißt das, was für die es nicht kennen, Déjà-vu, was heißt
Déjà-vu
das?
Déjà-vu ist, ich habe gedacht, wow, hier warst du doch schon mal, diese Situation hast du doch schon mal erlebt. Und ich war aber da, und es war damals mein first time, mein erstes Mal. Aber durch das mentale Training habe ich diese Situation vorab so oft erleben dürfen, habe das Gefühl, habe das gesehen, wie ich da ankomme, wie ich mich aus dem mentalen Tief wieder rausziehe und habe das schon zigfach vorher im Training zu Hause erlebt.
Genau, und du kannst das genauso machen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Du visualisierst den Zustand, wo du hin willst. Also, ich nehme jetzt mal was Triviales. Du willst 5 Kilo abnehmen. Dann visualisier dich, wie du dann aussiehst. Guck, wie du dich dann fühlst. Fühl die Emotionen. Das sind alles so Möglichkeiten, wenn wir über das Projekt sprechen. Sehe dich auf dieser Firmenfeier, wie die anderen dir applaudieren, wie es vielleicht den einen oder anderen Neider gibt, wie dein Chef dir die Hand reicht oder deine Chefin und dir gratuliert. Visualisiere den Erfolg, um dich mental zu stärken. Und das ist ja eine der, ich sag mal, es ist so super trivial, wenn, ich weiß noch, als Michael Schumacher, unser Formel-1-Fahrer, hat so ein Interview gegeben, wie er sich auf Strecken vorbereitet. Und er sagte, er fährt im Kopf 10-mal die Strecke durch. Und das ist dieses Déjà-vu, von dem du sprichst. Also auch neue Strecken, auf denen er dann vorher noch nicht fahren durfte, außer bei diesem Testrennen, die geht er beim Kopf durch. Er guckt sich die an. Aha, da kommt die S-Kurve. Da muss ich so fahren. Und das heißt, wenn er nachher im Auto sitzt und die Kurve kommt, ist es so, als ob er sie schon kennen würde. Und das heißt, mein System ist schon darauf vorbereitet. Und das ist eine geniale Form, um dich vorzubereiten auf all die auch Schwierigkeiten, die da kommen. Dann sind sie einfach nur noch wie nennst du es gerade, wie so Stopppunkte, die dann auf einen warten. Ja, sehr gut.
Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Genau für diese Technik, wie du sagst, sie ist trivial. Dann denkst du, ja klar, Logo, es liegt ja auf der Hand. Gleichzeitig so als Empfehlung, als Tipp, als Impuls braucht auch diese Technik natürlich Zeit. Nicht einmal, nicht zweimal. Ich meine, es ist naheliegend, wenn du sagst, du möchtest deine Muskeln trainieren, reicht da nicht ein-, zweimal Fitnessstudio aus. Das heißt, auch bei der Visualisierung braucht es Zeit, braucht es Training, um zu sagen, wow, ich komme in den Genuss und kann mir so eine Situation oder merke, das ist so ein Anzeichen, merke im Körper, wow, durch diese Bilder, durch diese Vorstellung, durch die Visualisierung spüre ich was in mir drin.
Wie lange hast du, weil auch sehr viele Sportler ja zuhören, wie lange hast du dich vorbereitet auf den Mont Blanc Ultra Trail?
Gutes Jahr im Voraus. Ein Jahr im Voraus.
Ist auch wichtig, Rüstzeit sich zu geben, Vorbereitung zu geben. Und du schreibst, da ist das Kapitel fast zu Ende, dass kurz vor dem Ziel wärst du ja beinahe unachtsam gewesen und wärst ins Stolpern gekommen. Ne? Du hast ja erst geschrieben, eine kleine Unachtsamkeit hat mich wegrutschen lassen. In ein paar Stunden wirst du am Ziel sein. Und das finde ich, da habe ich, als ich das gelesen habe, gesagt, boah, das ist voll der Klassiker aus meinem Leben. Wie häufig habe ich bei großen Projekten kurz vor dem Ziel in so einem Gefühl, jetzt bin ich der Champ, jetzt kann mir nichts mehr passieren. I'm Mr. Superman. Und dann kommt das Leben mit so einer ganz herzlichen Falle und lässt mich nochmal voll auf die Fresse fallen. Ich glaube fast, das ist wie so eine Überprüfung des Lebens, ob ich es ernst meine, ans Ziel zu kommen. Und du schreibst dann, achtsam bleiben bis zum Schluss. Wäre für dich so ein Erfolgsgefühl gewesen. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was das so genau geheißen hat für diese letzten Kilometer für dich?
Ist natürlich immer leichter gesagt als schlussendlich auch getan. Und gerade bei dem Lauf, gerade am Ende, ich meine, ich war da, boah, ich glaube, bis 6-37 Stunden am Stück unterwegs. Und ich habe gewusst, jetzt habe ich die letzten 10-15 Kilometer. Und dann bist du einfach sacke müde. Du willst dir am liebsten nur hinlegen und einfach nur pennen, einfach nur schlafen. Und dann zu sagen, wow, ich habe jetzt noch diese 10-15 Kilometer, da kommen auch noch solche Downhills und ich bin eh dann so, wenn du müde bist, ihr vielleicht kennt es der ein oder andere, dann neigst du dazu, ich bleib bei einer Wurzel hängen oder ich rutsch aus oder ich knick um. Und die Gefahr ist groß, dass es auch passiert und dass das auch ein Grund sein kann, dann nicht ins Ziel zu kommen. Und von daher habe ich gelernt, bleib achtsam, bleib fokussiert bis zum Ende. Auch wenn du das Gefühl oder das Bedürfnis hast, wow, ich will jetzt einfach nur ankommen. Ich wie du sagst, ich bin der Champ, ich lasse es einfach laufen und oft sind es dann diese kleinen unachtsamen Momente, die so ein Vorhaben, so ein Lauf, ein Projekt, egal welcher Art, zum Scheitern bringen können.
Genau. Und in meiner Lebenserfahrung, ich bin jetzt 56, ein paar Jahre ja älter als du, kann ich nur das immer wieder kopfnickend bestätigen, dass häufig Dinge kurz vor Schluss nochmal scheitern. Und ich glaube, weil da die mangelnde Achtsamkeit dazu führt, dann die Fehler zuzulassen, die ich vorher nicht zugelassen hätte, wäre ich im Fokus geblieben. Jetzt, ich kann sowieso jedem das Buch empfehlen, der sowieso schöne Sprache mag und sehr viele Sinnsprüche. Ich nehme an, ich werde auch den Podcast so nennen. Einer der, die mich am meisten erreicht haben, wir wachsen nicht durch das Erreichen eines Ziels, sondern beim Gehen auf dem Weg dorthin. Also für dich selbst ist auf Seite 102. Was, ich teile das und gleichzeitig finde ich wichtig, dass man das mal kapiert. Was meinst du denn damit?
Klingt jetzt zugegebenermaßen, auch wenn ich es jetzt gerade so höre, wenn du so sagst, so, ach, so eine ja, Postkartenspruch, ne? Das ist so der Klassiker. Hat jeder oder jedes sicherlich in irgendeiner Form schon mal so gehört. Gleichzeitig hat es auch eine tiefere Bedeutung und wenn ich sage, ja, ich bin am Ziel, also kann jeder mal so für sich rein spüren, ich habe ein Ziel erreicht, egal privat, beruflich, in welchem Lebensbereich, mal so rein spüren, ist es wirklich, ich bin jetzt hier angekommen, ich habe das Ziel erreicht, ist es das Gefühl, was mich triggert und welches einen Ausschlag gibt oder bringt, oder ist es auf diesem Weg dorthin, mit den ganzen vielen Hochpunkten, Tiefpunkten, sind es dort die Punkte gewesen, bei denen ich merke, wow, die haben mich viel stärker getriggert.
Ja, ich teile das komplett. Ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich Mitte 30, Ende 30 werden musste, um diesen Satz überhaupt zu kapieren, weil ich früher immer so targetorientiert war. Also ich nenne das, wenn ich coache, so, ich war ein Karottenmensch. Du hast mir eine Karotte wie so ein Esel. Manchmal bewegt man die Esel so, indem man denen so eine Karotte am Stock vorhält und dann geht der immer den nächsten Weg dorthin. So ein Mensch war ich in Teilen. Und ich habe auch noch einen Coachie, den ich immer damit aufziehe, dass er auch so ein bisschen so ein Karottenmensch ist. Den Namen lasse ich jetzt nicht, aber du wirst dich daran erinnern, wenn du den Podcast hörst. Immer Ziel, 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 Haken. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu kapieren, dass es nicht, wie ich intelligente mein Leben führe, weil es nicht darum geht, ein Ziel abzuhaken zu dem nächsten, sondern, und das sagt ja schon, glaube ich, Lao Tse, der Weg ist das Ziel. Also, wie ich den Weg gehe, wen ich auf dem Weg treffe. Es gibt so einen wunderschönen Spruch, was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel? Und dann gibt es so ein Gimmick, das heißt, die Weggefährten. Also, wen begegnest du auf dem? Das ist ja Leben, nicht irgendwas zu erreichen. Also ich übertrage das jetzt mal in meine Welt. Mein Ziel war es nicht, irgendwie meine Kinder groß zu kriegen. Klar, das auch. Aber den Weg gemeinsam mit denen schön zu haben, der Vater zu sein, der ich sein wollte, mit ihnen Zeit zu verbringen. Heute messen wir noch uns in Sport. Also, keiner schenkt keinem auch nur einen Punkt. Also finde ich total geil. Wir setzen uns auseinander, wir haben Diskussionen. Klar, reiben wir uns auch einander. Das ist alles Weg. Und wenn die dann irgendwann mal ihren Job haben, vorm Altar stehen, ist das natürlich ein schönes Gefühl, aber das ist kein Ziel, sondern das, wie der Podcast heute mit dir, klar möchte ich den aufnehmen, klar möchte ich den senden, klar möchte ich damit erfolgreich sein, aber ich möchte auch ein gutes Gespräch mit dir haben. Ich möchte mit dir in Verbindung sein. Und diese Wegzeit, da habe ich lange kapiert, das ist das, was wir Leben nennen. Und alles andere sind nur so Meilensteine, mal erfolgreich, mal auch nicht. Aber die sind gar nicht so glorifizierend. Das ist nur so in Filmen, wenn dann die Bühne aufsteht und steht da und dann hält er die Rede oder sie sagt ja. Aber hey, das Leben geht immer weiter. Der Weg, den so gut und aufrichtig und ehrlich zu gehen, wie nur irgendwie möglich, das ist das Glück, nicht das Ziel erreichen.
Absolut. Also wie du sagst, der Weg ist gleich das Leben. Und ob das ein Lauf ist, so ein finnischer Bild von einem Lauf, und oft wird im Leben mal übertragen auf das Leben, um das es ja geht, es ist nicht dieser eine große Moment, jetzt, ich bin irgendwann mal im Rente und dann, oder einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so einen großen Urlaub. Nein, es sind doch dazwischen. Was ist dazwischen? Jeden Tag, die vielen kleinen Momente, zugegebenermaßen ist es nicht einfach, die immer so wahrzunehmen und auch so wertzuschätzen und wirklich auch zu leben. Aber es sind doch diese vielen kleinen Momente, nicht der eine große, wie du sagst, hier bin ich auf der Bühne, jetzt bin ich im Rampenlicht, jetzt bin ich endlich im Ziel von einem großen Lauf, jetzt habe ich ein großes Change-Projekt auch abgeschlossen, sondern wer durfte ich sein oder wie durfte ich mich entwickeln, um dorthin zu kommen?
Ja. Und da schreibst du ja auch an einer Stelle, für dich selber ist es ja gar nicht so entscheidend, ob du jetzt Erster bist oder 500. sondern dass du es für dich selbst erreichst. Und du schreibst da, das fand ich einen Hammersatz, den habe ich so noch nie gehört, Erfolg ist das, was folgt, wenn du dir selber folgst. Finde ich einfach nochmal, Erfolg ist das, was folgt, wenn du dir selber folgst. Allein der Satz ist so ein Hammer. Es gibt manchmal so Sätze in meinem Leben, die muss ich 100-mal hören, bis alle Zellen die auch kapieren und ich nicht zu schnell mit der Birne sage, ja, klar. Nee, Erfolg ist das, was folgt, wenn du dir selber folgst. Wie kamst du denn auf den Satz oder wie findet sich denn in deinem Leben aus?
Also ich fange mal so an. Die meisten hören mich, vielleicht ein paar sehen mich jetzt auch, wer jetzt das Video anschaut. Und als ich angefangen habe, ich habe mich 2008 selbstständig gemacht, ich komme aus der Unternehmensberatung, BWL studiert, Unternehmensberater und auch äußerlich dann mit Jackett, Hemd, Krawatte unterwegs gewesen und gemerkt.
Heute hast du eine Matte.
Ja, heute bin ich ein bisschen.
Mit Zopf hier.
Ne? Aber das war ich nie und auch die ersten, dann habe ich mich selbstständig gemacht als Speaker, die ersten Vorträge und auch da habe ich angefangen, immer noch mit einem Jackett, mit Herrenschuhe auf die Bühne zu gehen. Aber ich habe mich so unwohl gefühlt, gedacht, ach scheiße, das, aber mein Ding war, oh, es wird ja von dir erwartet. Du bist jetzt hier bei einer Bank, du bist jetzt hier bei einem großen Automobilhersteller. Du kannst jetzt dadurch nicht mit Laufschuhen und mit einem Laufshirt da auf die Bühne gehen. War mein Glaubenssatz. Ja. Aber ich war in dem Moment rein vom Äußerlichen nicht wirklich bei mir. Und das meine ich damit. Das ist nur ein Beispiel. In vielen kleinen Dingen zu sagen, hey, mich nicht zu verstellen, mich nicht zu verbiegen, auch wenn ich lispel, auch wenn ich vielleicht zu schnell, zu langsam spreche, auch wenn ich jetzt vielleicht so eine komische Matte da habe. Aber das bin ich. Und zu sagen, hey, das nehme ich an. Und stehe dazu. Und es wird meine Erfahrung, ich denke, die teilst du mit deinen 10 Lebensjahren, die du mir ja voraus bist, du wirst es doch eh nie jedem Menschen oder allen Menschen recht machen können.
Scheiß drauf.
Genau, scheiß drauf.
Es geht überhaupt nicht darum, den anderen das recht zu machen. Das ist, ich verstehe das, wir sind so sozialisiert, auch ich kenne das, wir wollen Gefallen, Anerkennung, alles haken. Aber das ist nicht das, worum es geht im Leben. Also für mich war das auch, und ich bin da immer wieder auch mal in Rückfällen, aber ich bin überwiegend authentisch und bin der Mensch, der ich sein möchte, manchmal auch nicht, dann habe ich den Arsch schon, mich zu entschuldigen, aber anderen gefallen müssen, das habe ich in großen Teilen zurückgegeben ans Universum oder wo auch immer es herkam. Auf jeden Fall ist es nicht das, was ich glaube, was wichtig ist. Und für mich zum Beispiel trifft der Satz total, ich bin so authentisch auch in meiner Arbeit. Ich weiß noch, als ich vor 15 Jahren, habe ich eine Unternehmensberatung beraten, das fand ich auch spannend als Berater. Und die sagten, du meinst, ihr Businesskonzept wird nie aufgehen, hier mit Freiberuflern arbeiten und so, das wird nicht die. werden abgeworben oder hier auch mit ihren ohne Verträge. Und ich habe gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und habe mich mit meiner authentischen Art durchgesetzt bis heute. Mich mag nicht jeder. Das ist aber auch nicht mein Anspruch. Ich mag auch für bestimmte Leute gar nicht arbeiten, wenn die Chemie nicht stimmt. Und ich bin mir so treu geblieben, dass das ein Riesen-Asset ist. Und wo Leute mich kennenlernen und das an mir schätzen und sagen, boah, mit dem habe ich Bock, in Kontakt zu bleiben, mit dem habe ich auch mal Bock, was beruflich zu machen. Und das ist so ein schönes Gefühl, der, der ich sein möchte, zu sein und dafür auch anerkannt, geliebt zu werden. Das ist schon fein. Und das, wenn du das jetzt hörst und gerade für die jüngeren Menschen, wir zwei arbeiten ja auch der Idee, ein junge Männercamp demnächst zu machen. Im September wird das sein. Authentisch zu sein, weil die Welt da draußen, gerade mit ihren ganzen Social-Media-Komponenten und wie man auszusehen und sich zu verhalten hat, ich glaube, das ist eine teuflische Schlange. Ich verstehe die und ich verstehe auch, wenn die Persönlichkeit noch zu jung ist, um sich damit in Tiefe auseinanderzusetzen, aber ich kann nur sagen, teuflische Schlange. Versuch so früh wie möglich, und so versuche ich das auch meinen Kindern zu vermitteln, sei du selbst. Und es geht nicht darum, jedem zu gefallen. Es gibt so einen Spruch, den mag ich total, ich glaube, den hat meine Mutter mir gesagt, jedermanns Freund ist niemands Freund. So, und es geht darum, dass du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, findest, was willst du tun, was kannst du gut, und deinen Weg zu finden. Und das liebe ich ja, wiederhole ich immer wieder mit dem Podcast mit Tom Bartels, dem großen Sportkommentator, der immer gesagt hat, er wollte seinen Job nur gut machen. Der wollte nie der größte, bekannteste Sportkommentator Deutschlands werden mit WM-Endspielen. Das war natürlich eine Utopie damals. Er wollte das, was er macht, gut machen. Und dadurch wurde er gut und bekannt. Und ich liebe diese Einfachheit dahinter. Und gleichzeitig geht es nicht immer darum, dass du Erster bist. Wir können nicht alle Erster sein. Das ist Quatsch, was die uns da draußen erzählen. Bester in deinem. Nein! Sei gut bei dem, was du tust, und mach es gerne. Und ich glaube, dann ist das Leben schon einen guten Teil erfüllt. Ich meine, du bist wahrscheinlich, ich habe gesehen, nur bei einem Jugendlauf warst du mal Erster. Oh Gott. Ansonsten nicht auf dem Treppchen.
Nein, ich bin auch meistens irgendwo im Mittelfeld. Und das geht's mir auch gar nicht. Also ich erzähle die Story auch zugegebenermaßen immer mal wieder gerne, weil die Leute mich fragen, ja, was läufst du denn so, und hier mit Platzierungen und Rekorden und tralala, und dann sage ich, nee, ich habe wirklich, meistens bin ich im Mittelfeld oder maximal so erstes Drittel, ich bin kein schneller Läufer, und ich habe wirklich vor vielen, vielen Jahren, ich war Anfang 20, habe ich mal so ein 5-Kilometer Jedermannslauf wirklich gewonnen, Gesamterster bei, ich glaube, es waren nicht mal 30 Läufer dabei.
Sag die Zeit.
Ich weiß gar nicht, 5 Kilometer in...
5 Kilometer, warte mal, was würde ich denn erwarten von jemandem wie dir? Ich sag mal, um die 3 Minuten, 15...
Oh, nee.
Ist zu schnell?
Nee, viel zu schnell. Nee, ich meine, ich weiß nicht mehr, ich weiß, weil so 17 Minuten 30, irgend sowas. Also zwischen 3 und 4 Minuten auf dem Kilometer. War halt so ein, sehr, sehr dörflich, so ein kleiner Lauf, und habe es echt mal geschafft, so ganz oben zu stehen. Aber ich habe gelernt, das ist mir nicht wichtig, das zählt für mich nicht. Und wie du sagst, es kann nicht jeder der Erste, nicht jeder der Beste, die Beste sein, wie es oft suggeriert wird. Und ich denke, jeder darf, und ich finde es so schön, auch das ist einer meiner Lieblingssätze, der oder die Beste zu werden, der du werden kannst.
Super.
Also raus aus dem Vergleich, raus aus dem Wettbewerb, zu sagen, setz dir keine relativen Ziele, also Ziele im Vergleich mit anderen, sondern setze dir absolute Ziele, Ziele, die nur du beeinflussen kannst, und einfach geh nicht in den Vergleich.
Ja, du schreibst ja an einer anderen Stelle, da beziehst du dich, glaube ich, auf einen dänischen Philosophen, zu vergleichen ist die beste Chance, sich unglücklich zu machen. Kierkegaard, glaube ich, ist das.
Genau.
Ja. Ich glaube, der hat auch gesagt, du kannst das Leben nur rückwärtsgewandt verstehen. Leben musst du es vorwärtsgewandt. Das ist, glaube ich, auch von ihm. Ich liebe das, weil das führt jetzt woanders hin, aber ich will es einfach mal kurz erwähnen. Vielleicht auch, weil ich damit angeben will, dass ich es auswendig weiß. Keine Ahnung. Aber es hat mir so viel geholfen, dass manchmal ich Dinge tue, von denen ich noch nicht richtig weiß, warum ist das denn so? Ich bin bei der Aufnahme zum Bundesgrenzschutz. Am allerletzten Tag war ich unter den letzten 6 Bewerbern und bin da gescheitert, weil ich eine Brille hatte, obwohl man das schon 3 Tage lang gesehen hat. Ich nehme an, es hatte andere Gründe. Und ich war danach in einem echt wie so in so einem Trauma. Ich war traurig, ich war frustriert. Ich dachte irgendwie, mein Leben ist sinnlos. Ich wollte immer irgendwie zur Polizei, Bundesgrenzschutz. Und wenn ich heute mit meiner Perspektive drauf gucke, denke ich, ach du Scheiße, welcher Glücksengel hat mir denn da den Hintern geküsst? Ich wäre mit wahrscheinlich irgendwie in den politischen Mühlen zermahlen, höchstwahrscheinlich nicht so ein großes Gehalt. Ich bin nicht so ein guter Strukturmensch. Ich kann mich nicht wirklich an Befehle halten. Also wahrscheinlich hätten sie mich irgendwann gefeuert. Und wie schön und glücklich ist mein Leben verlaufen. Aber einmal musste ich in den großen Schmerz des Scheiterns und der Niederlage gehen. Und heute, nach so vielen Jahren danach, denke ich mir, ey, Alter, das war mit das Beste, was mir hat passieren können. Und das meine ich mit diesem Kierkegaard. Das Leben müssen wir vorwärtsgewandt leben, aber rückwärtsgewandt verstehen wir das. Und dass mancher Schmerz, manche Fehlentscheidung was Gutes hatte. Jetzt, wir haben ja sowieso nichts abgesprochen, aber jetzt gehe ich mal kurz von deinem Buch weg. Kennst du das aus deinem Leben, dass etwas, was dir großen Schmerz bereitet hat oder sich wie eine Niederlage angefühlt hat, im Nachhinein ein Geschenk deines, ich sage jetzt mal Engels, der dich begleitet, Schutzengels war?
Ja, ganz, ganz oft. Ein Beispiel oder eine Situation, es war direkt nach dem Studium. Studium abgeschlossen, habe ich mich beworben auf ein Stipendium für ein Jahr in Shanghai, also ein Jahr nach China. Es war so, wow, geil, ich will da hin, habe mich beworben und da richtig, habe ich gedacht, nach Düsseldorf oder Duisburg war das auch so ein Präsenz, habe da so einen Test gemacht und habe mir einfach gute Chancen ausgerechnet. Und dann weiß ich noch, dann kam dann die Absage und dann erstmal so richtig in ein Loch gefallen. Und dachte, scheiße, ich habe so, was ist überhaupt ein Plan B? Und hat aber dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich kürze es ein bisschen ab, ich habe dann diese freie Zeit, die ich einfach für das Jahr China mir genommen hätte und auch so eingeplant habe, war ich dann als Backpacker stattdessen für ein Jahr in Australien. Und dieses Jahr Australien Backpacker hat mich, glaube ich, so stark, so krass geprägt wie keine andere Erfahrung und Reise davor. War aber erstmal nur möglich, weil ich eine Absage für China bekam.
Ja. Und das ist ganz spannend. Wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mal kurz nachdenkst, wie ist das denn in deinem Leben? Ich bin ganz, 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 ganz sicher, dass es in deinem Leben genauso eine Situation gibt und die wird auch wieder kommen. Aber es ist gut, sich dann dran zu erinnern mit der Frage, wofür war das denn gut in meinem Leben? Also angenommen, du solltest aus dieser Situation was lernen, was mitnehmen. Wofür war das denn gut? Warum war das genau die richtige Erfahrung, die du machen musstest? Und dann, finde ich, ist das alles nicht mehr so dramatisch. Mein Bundesgrenzschutz, Shanghai. Ja. Sondern du bist dann ja, schreibst du ja auch sehr schön nach Australien gegangen, hast da ja wieder Lerneinladungen bekommen des Lebens durch harte Arbeit. Sehr spannend. Ich habe verschiedene Punkte mir noch notiert. Ich würde gerne eine mal ansprechen. Da schreibst du die Magie von Zielen, weil ich dann auch langsam aus diesem Zielbereich rauskommen möchte zu anderen Themen. Warum haben denn Ziele eine Magie und warum ist das denn wichtig? Und während du antwortest, hole ich mir mal ein Glas Wasser. Ist ja alles live hier. Wir machen einfach weiter.
Live. Genau, live und in Farbe. Also zugegebenermaßen, ich tue mich immer mehr mit Zielen auch schwer, weil das oft so diese von ganz vielen Motivationstrainern oder Erfolgscoaches, ja, du brauchst Ziele und du denkst in Zielen und auch, was wir am Anfang hatten, diese großen Ziele, sage ich ja und nein. Ich sage, Ziele geben grundsätzlich eine Struktur, die geben eine Orientierung, die geben auch eine Klarheit. Aber Ziele sind auch, und es ist die andere Seite, Ziele sind rein rational. Ziele sind erstmal nur im Kopf und vielleicht kennt es der ein oder andere, der auch sagt, hey, ich habe mir ein Ziel gesetzt und bei mir war es damals als Beispiel, ich wollte zu den Top 10 der Motivationsredner und Trainer gehören und habe mir das Ziel gesetzt und wirklich so aufgeschrieben und visualisiert und so wie man es oft eben macht und habe gemerkt, wow, ich tue mich so verdammt schwer, diesem gesetzten Ziel näher zu kommen und habe dann erst später gemerkt, warum das so ist, weil es war im Kopf, ja, war das klar, aber mir hat, vor allem im Bauchbereich, hat mir das Gefühl gefehlt, hat mir eine Emotion gefehlt, hat mir ein Warum gefehlt, ein Motiv gefehlt. Das heißt, Ziele können wir uns ganz leicht stecken, auch ganz leicht oder relativ leicht in Worte fassen. Aber was in uns ist, Emotionen, Gefühle, unser Why, unsere inneren Motive, die sind verborgen. Und das ist viel, viel schwieriger, die einfach wahrzunehmen, in Worte überhaupt zu kleiden, zu sagen, was ist es jetzt? Was bewegt mich jetzt an diesem Ziel? Warum möchte ich es erreichen? Warum ist es mir so wichtig? Und da war ich ganz lange im Struggeln, weil ich wusste, ja, Ziele als kopflastiger Mensch, Ziele konnte ich mir leicht stecken, aber es war, oder hat mir lange den Kopf zerbrochen, was es wirklich in meinem Inneren ist oder war, warum ich dieses Ziel erreichen wollte.
Ja. Keine Ahnung, ob wir uns da noch ein bisschen hinentwickeln können. Ich teile komplett, ich halte viel davon, Ziele zu haben. Ich mache das auch viel mit meinen Coaches. Wie so eine Art Leuchtpunkt am Horizont, damit ich weiß, wo ich hin will, um gleichzeitig sie nicht als dogmatisch zu erleben oder in mein Leben zu integrieren und sagen, wenn ich die nicht erreiche, dann bin ich gescheitert, sondern das sind Leuchtpunkte und das ist, die helfen bei der Orientierung. Und gleichzeitig darf der Weg dorthin aber auch mal ein bisschen kurvig sein oder ist es auch vollkommen legitim festzustellen, oh, ich bin jetzt über einen neuen Hügel, jetzt nehme ich einen anderen Leuchtturm. Also ja, ich teile komplett, Ziele haben was Magisches und gleichzeitig hoffe ich immer sehr, kommt aus diesem verdammten Zielfokus raus, weil der Weg das Ziel ist, das, was wir zum Eingang unseres Gesprächs hatten. Insofern ist das so ein bisschen, macht total Sinn, aber mach dich nicht dran fest. Genieße den Weg und erlaube dir als Mensch zu sagen, oh, und mein Ziel hat sich verändert. Das ist mir gar nicht mehr so wichtig, unter die Top 10 Motivationsspeaker zu haben. Ich habe einen Freund, der hat ewig geträumt von so einem, ja, leider bin ich so schlecht mit diesen Autonamen, aber es war so ein Hammerteil, keine Ahnung. War kein Ferrari, aber ich sage jetzt mal ein Ferrari, weil ich mir das andere nicht merken kann. Sorry, Tom, ich hätte mir gerne mehr dein Auto gemerkt, ich habe es jetzt vergessen. So, dann hatte der das und dann ist er das gefahren und sagte, irgendwie war das nur ein paar Tage cool und dann war es weg. Und das ist ganz häufig so, wenn wir gerade uns materielle Ziele setzen, die machen nicht satt. Das sind mal Leuchttürme, aber mehr auch nicht. Und deswegen ist so wichtig, den Weg zu genießen, die Weggefährten zu genießen, weil das Ziel allein ist kein Verharrungspunkt. Der Mensch muss ja dann, der so orientiert ist, schon wieder das nächste Ziel stecken. Dann ist das nur so ein einziger Karottenpfad. Das ist echt nicht smart. Genieße den Weg dorthin. Und ja, da machen Ziele auch Sinn. Das ist vielleicht so eine Art Kompromiss in unserer Unterhaltung. Es macht Sinn, Ziele zu haben, aber klammer dich nicht kindisch dran. Wenn es dann wie bei dir ist, du wolltest ja unter 46 Stunden, glaube ich, bleiben, bist du ja auch deutlich geblieben. Wenn es dann 45, 55 sind, dann ist das so. Du, was bist du gelaufen? 41 oder 42?
41, ich glaube 42 Stunden und ein paar zerquetschte. Ja, absolut. Und ich denke, es ist immer leicht gesagt hier, dieses Nicht-Festklammern, das ist nichts, ist was Dynamisches, nichts Statisches und ich finde auch ganz wichtig, Ziele, wie du es richtig gesagt hast, Farid, Ziele dürfen sich weiterentwickeln. Ziele wachsen. Du wächst als Persönlichkeit. Du wächst mit den Zielen. Und warum zu sagen, hey, ich habe mir da vor 3 Jahren oder wann auch immer dieses Ziel gesetzt und halte da eisern daran fest, wenn ich spüre, das ist es doch gar nicht mehr. Also mein Learning ist viel, viel stärker und öfter mal innezuhalten in sich, reinzuspüren und weniger den Kopf, meinen Kopf ausschalten und sagen, hey, wie fühlt sich das gerade an, wenn ich an meinen Autowunsch, an meinen Karriereziel, was auch immer, wenn ich daran denke, wie fühlt sich das für mich an?
Ich lese mal kurz was vor und dann würde ich den Teil damit auch schließen, weil ich da am liebsten deine Originalworte, Seite 102 dieses tollen Buches. Wir wachsen nicht durch das Erreichen eines Ziels, sondern beim Gehen auf dem Weg dorthin. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, dass wir ein Ziel unbedingt erreichen. Viel wichtiger ist die Richtung, in der wir uns bewegen. Elementar ist die Frage, welche Art Mensch, welche Persönlichkeit werde ich, wenn ich diesen Weg gehe? Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt merkst du vielleicht, warum ich dieses Buch so wichtig für dich finde. Weil das gar nichts mit dem Extremsportler Norman Bücher zu tun hat, der irgendwo in ganz anderen Sphären unterwegs ist. Sondern das ist alles down to earth. Das sind sehr starke Alltagstipps für dich, wo du selber drüber nachdenken kannst, wie bin ich denn eigentlich unterwegs? Bin ich rein Ziele getrieben oder wie viel achte ich auf den Weg? Norman, dann sagst du an einer anderen Stelle, feiere deinen Erfolg. Warum? Also es ist ja voll mein Credo, aber weil die Leute müde werden, das von mir zu hören, würde ich es gerne mal von dir hören. Warum ist Feiern von Erfolgen denn so unglaublich wichtig und das ist auch höchst intelligent?
Also zunächst einmal ist es ja oft, so nehme ich zumindest war meine mal durch meine Brille, Ziel erreicht, jo, gleich das nächste, gleich geht's wieder weiter. Und das, der erste Schritt ist ja erstmal dieses Ziel, das du erreicht hast oder den Erfolg wahrzunehmen. Wow, geil, ich bin jetzt durch das Ziel gelaufen. Wow, ich habe das Projekt abgeschlossen. Wow, cool. Mit meiner Familie zusammen haben wir jetzt diese schwere Phase durchlaufen, haben wir überstanden. Yes. Also das Erste ist wirklich dieses Wahrnehmen von Zielen, von Erfolgen und dann auch zu sagen, komm, hey, ich koste das aus. Ich gehe eben nicht zum Alltag, nicht zum nächsten Ziel über. Scheiß drauf, heute Abend gibt's, muss jetzt nicht mit Alkohol verbunden sein, aber ich darf einfach auch feiern und das Ganze genießen. Auch Genuss finde ich in dem Zusammenhang ein wichtiges Wort, eine wichtige Vokabel. Genieße es. Jeder für sich. Also wahrnehmen, genießen, feiern und ja, lass auch mal die Sau raus. Ja.
Und damit möchte ich auf die Zielgerade einbiegen. Mit dem Feiern verbunden ist ja, und dem widmest du einen eigenen größeren Absatz, das Thema Dankbarkeit. Und du schreibst so viel, ich weiß, Dankbarkeit ist eine Liebeserklärung an das Leben. Irgendwie, ich glaube in der Form, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch wiedergebe. Und ich halte ja Dankbarkeit für eine der stärksten Quellen. Ich mache ja fast in jedem Management-Seminar, wenn wir dann nach 3 Tagen fertig sind und selbst gerade Top-Management gewesen, bei dem größten Pharmahändler, den wir in Europa haben, erste Ebene begleitet, schließt mit Dankbarkeit diese Runde, diese 2 Tage. Für was bist du dankbar? Und dass Dankbarkeit, sowohl wenn ich einen Dank einem anderen gegenüber ausdrücke, als auch wenn ich selber diese Dankbarkeit spüre, habe ich erst heute Morgen wieder gemacht in so einer WhatsApp-Gruppe, mich für alles bedankt, was am gestrigen Tag in dieser Gruppe vorgefallen ist. Und das waren auch ein paar Klöpse dabei. Aber Dankbarkeit verbindet mich ja mit einem Wahnsinnsglücksgefühl. Das ist ja wie ein selbstgemachter Hirnorgasmus. Kannst du mir deine Dankbarkeit beschreiben, was du meinst? Das waren jetzt meine Worte. Wie nimmst du das denn wahr?
Also grundsätzlich, ich bin da völlig bei dir, wenn du sagst, Dankbarkeit ist eine Emotion, die du grundsätzlich leicht selbst kreieren kannst, einfach mit der Frage, die stelle ich mir auch fast jeden Tag, wofür bin ich gerade jetzt und hier dankbar? Ich denke, die Frage kann sich jede Zuhörerin, jeder Zuhörer auch jetzt stellen, wofür bist du jetzt gerade hier dankbar? Und wenn man dann mal in das Gefühl geht, den Kopf ausblenden, ins Gefühl geht, in den wow, da kommen ganz viele Dinge, und da in das Gefühl zu gehen, wow, ich nicht nur kognitiv, sondern ich fühle, da tut sich was im Bauch, im Brustbereich, und merke ich, wow. Und in dieses Gefühl zu gehen und zu spüren, da ist halt Glücksgefühle, da ist ein Wärmegefühl, da ist was. Und und dann kann ich ganz leicht diesen Schalter von Zweifeln, von Ängsten, von negativen Gefühlen, die ihre Daseinsberechtigung haben, kann ich switchen, zum Beispiel in eine Dankbarkeit zu gehen.
Teile das komplett und halte Dankbarkeit für eine der größten Selbststeuerungsemotionen, die uns schnell ins Glücksgefühl bringen. Und deswegen will ich das mal wiederholen. Schau mal, dass du 3 oder 5 Punkte findest, für die du gerade dankbar sein kannst in deinem Leben. Und da ist wichtig, diese müssen nicht immer groß sein. Aber ich kann das bei mir so sehen, ich bin total dankbar, dass ich jetzt hier bei dir sein darf. Dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin dankbar dafür, dass du mich vorhin zum Essen eingeladen hast. Das fand ich eine total schöne Geste. Wir waren hier beim Vietnamesen um die Ecke. Total, ich bin dankbar. Wir machen heute diese Aufnahme in Karlsruhe. Draußen scheint die Sonne. Und ich habe mich vorhin einfach mal kurz hingesetzt und die Sonne auf mein Gesicht regnen lassen und gesagt, wie dankbar ich dafür bin, dass jetzt gerade die Sonne scheint. Also ich habe da nichts dafür getan und kriege das einfach so geschenkt. Ich bin dankbar, wenn ich heute Abend nach Hause fahre, dass meine Frau da ist. Und wenn ich Glück habe, schauen wir noch einen Film zusammen, trinken doch vielleicht ein Gläschen Rotwein. Und das Fünfte, ich bin dankbar, ich hatte jetzt ein Badminton-Turnier, was ich gewonnen habe, lieber Stefan Balk. Und dass ich kaum Muskelkater habe, weil ich meine Wim Hof-Atmung morgens mache mit Kältebad. Und da merke ich schon, wow, was für ein reiches Leben. Komm, mach du mal 2, 3 Sachen aus deinem Leben, für die du jetzt gerade dankbar sein kannst.
Also wenn ich draußen bin, wenn ich jetzt hier, ich weiß, ob man das auch im Podcast hört, den Wind, das Rauschen des Windes, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut, wenn ich an gewissen Plätzen bei mir im Schwarzwald einfach bin, im Gras sitze, die Vögel zwitschern höre, und auch dieses Privileg, ich frage mich auch ganz oft, auch gerade wenn ich reise und in der Welt unterwegs sein darf, wie viele Menschen wären wohl jetzt in meiner Situation? Wie viele Menschen würden jetzt gerne mit mir tauschen? Einfach ganz banal, wir sitzen hier, haben ein Dach über dem Kopf, wir haben hier einen Kaffee, wir haben was zu trinken, du steigst nachher ein Auto, ich darf in den Bus steigen. Also Dinge, die oft als selbstverständlich angenommen werden, und wenn man sich die bewusst macht, ich vergesse es auch immer wieder, bin ich ehrlich, aber wenn ich sie mir bewusst mache und sage, wow, ist es nicht ein Geschenk, hier so ein Glas Leitungswasser trinken zu dürfen, mich unter eine Dusche stellen zu dürfen, hier so ein tolles Buch lesen zu dürfen, mir keine Sorgen machen zu müssen, was esse ich heute Abend, wie kriege ich meinen Kühlschrank gefüllt, wie komme ich morgen über den Tag, also mir grundsätzlich um Grundbedürfnisse keine Sorgen machen zu müssen. Ist das nicht ein Privileg?
Ist so. Dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bin ich dankbar, dass du dir den Podcast angehört hast, weil, wie mein Freund sagen würde, dafür mache ich den ganzen Scheiß. Also mir geht es darum, dass ich dein Leben bereichere, du dir Tipps anhörst. Und wenn du jetzt merkst, du würdest gern mehr mit Norman in Kontakt treten. Also erstmal kannst du dir ganz das Buch kaufen, Ich kann, ich will, von Norman Bücher. Wo gibt's das, Norman?
In jeder hoffentlich besseren Buchhandlung, auch gerne bei mir direkt. Also wer sagt, hey, er möchte gerne auch eine persönliche Widmung, mache ich immer sehr, sehr gerne. Also gerne auf meine Webseite mir einfach eine E-Mail schreiben oder über Instagram, Social Media Kanäle einfach mich anhauen. Also sehr, sehr gerne auch ein persönliches, handsigniertes Exemplar.
Gerne. Dann gibt's ja die Möglichkeit bei dir du bietest eine Masterclass an.
Genau, eine Masterclass, also wenn so ein bisschen die sportlich angehauchten Zuhörerinnen, Zuhörer, die sagen, wow, mehr aus dem Sport zu machen, vielleicht nebenbei sich was mit dem Sport, mit den Reisen, mit den Abenteuern aufzubauen, also gerne zu mir kommen in die Masterclass.
Und du, wenn du jetzt unternehmerisch tätig bist und sagst, ich möchte genau dieses Thema, ich will in meine Unternehmenswelt übertragen, weil es immer wieder um das Gleiche geht, dass ich mir Ziele setze, die kann ein Extremläufer sein, kannst du Norman auch als Speaker buchen, genauso wie du mich buchen kannst, aber heute geht es mal um Norman. Was sind denn die Hauptthemen, Norman, wo du normalerweise zu gebucht wirst oder was du bei dir in petto hast?
Also fast alles, über das wir heute gesprochen haben, über das Thema Motivation, Selbstmotivation, wie kannst du deine persönlichen, deine eigenen Grenzen verschieben, über mentale Stärke spreche ich oft, über Ziele setzen, über Willenskraft, also das ist ganz viel dabei, wo auch vor allem Firmen, ist mir ganz wichtig, andocken können, dass ich nicht nur hier Begeisterung, tolle Bilder und tolle Geschichten erzähle, sondern was ich ganz wichtig finde, einfach die Brücke schlage zum Business, zum Alltagsleben, so wie wir es heute auch gemacht haben und einfach, glaube ich, für jeden, so ich sage immer, kleine Häppchen dabei sind, wie jeder für sich so die Sportswelt auf sein Leben übertragen kann.
Super. Gibt es irgendwas, was ich erwähnt habe zu fragen, wo du sagst, das biete ich auch an und das würde ich gerne der Welt mitteilen, dann mach das am besten jetzt?
Ich liebe Vorträge zu halten, also ich glaube, wenn man einfach sagt, ich finde auch immer diesen Live-Kontakt, so wie wir heute einfach beisammen sind, du bist in einem Publikum, du spürst in dem Fall mich als Speaker in einem Vortrag, also das liebe ich insofern, wer da Lust hat, einfach da mich live zu erleben oder mich live einfach mal zu buchen, also sehr, sehr gerne, das mag ich, das liebe ich und dafür, auch dafür stehe ich morgens auf.
Sehr schön. Und wenn du merkst, boah, ich will aber genau die beiden haben, ich möchte, dass die mal genauso ein Interview vor meiner Mannschaft geben, vielleicht auch mit meinen Unternehmensthemen, würden wir sowas auch machen?
Ja, aber hallo, oder? Das ist noch eine geile Kombi.
Finde ich auch.
Sehr, sehr gerne.
Also wenn du merkst, coole Typen, geile Kombi, dann melde dich einfach. Ja. Ansonsten hör dir den Podcast 43 an, da wirst du noch mehr über Norman erfahren. Und dir herzlichen Dank, Norman, dass wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Also das weißt du vielleicht nicht, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, unser dritter Versuch. Die Technik hat uns zweimal abgegrätscht, kurz vor Ziel. Heute hat sie bisher gehalten. Ich bin ganz stolz. Ich habe einmal die Kamera kontrolliert und alles. Linus, herzlichen Gruß an dich. Die Technik funktioniert. Also vielen Dank für dein Durchhalten. Auch das war ja ein kleiner Marathon.
Quasi schon ein Ultra-Marathon.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen genialen Tag und schau, für was du dankbar bist. Und vielleicht gibt es auch einen Menschen, dem du jetzt kurz sagst, und ich bin dankbar, dass du in meinem Leben bist. Auf immer gerne bald, dein Farid und
bis bald.